Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es gibt Gemeindegruppen, in denen ist ein gemeinsames Beten nur echt, wenn auch Tränen fließen. Es gibt Gemeindegruppen, in denen ist ein gemeinsames Beten nur echt, wenn man fröhlich die Arme hebt dabei. Und es gibt Gemeindegruppen, in denen ist ein gemeinsames Beten nur echt, wenn alle auf die Knie gehen. Wäre interessant, wo Sie sich jeweils zu Hause fühlen. Leider stehen solche Formen so manches Mal als eine Spannung im Raum, dass es auf jeden Fall so sein müsste oder so sein müsste und das andere käme eigentlich gar nicht in Frage. Und dann spricht man sich sogar die Ernsthaftigkeit der Nachfolge ab. Oder die Tiefe einer Jesu-Beziehung spricht man sich dann ab, weil man dieses oder jenes so genau machen müsste. Aber vielleicht lehnt sich auch mancher zurück, gelassen und meint, mein Problem ist das nicht. Ich bin nicht so extrem, ich habe eine gute Mitte gefunden, einen goldenen Mittelweg. Das klingt erst mal klug, aber es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es bringt die Gefahr, dass alles lau wird, dass tatsächlich die Tiefe fehlt und es irgendwo ohne Herz herzlos läuft. Wir sollten erkennen, dass unser Leben eine Spanne hat von Freud und Leid, dass unsere Nachfolge eine Spanne hat von Freiheit bis zum Dienst, von Nüchternheit im Kopf, im Denken bis zur Betroffenheit, im Herzen, im Fühlen. Diese ganze Spanne gehört dazu. Wir sollten unseren Glauben nicht in eine goldene Mitte einsperren. Wir sollten ihn auch nicht auf rechts oder links festlegen. Wir werden Situationen erleben, wo wir Gott umarmen könnten und wir werden Situationen erleben, wo aus der Tiefe wir zu ihm schreien. Wir werden Situationen erleben, wo wir uns ganz klein vorkommen. Wir werden Situationen erleben, wo wir uns so wertvoll vorkommen in ihm. Ja, wir werden Situationen erleben, wo wir dankbar sind, in ihm zu ruhen. Wir werden Situationen erleben, wo unser ganzer Einsatz gefordert ist und wir mit aller Kraft unterwegs sind. Auf jeden Fall kann die Tiefe eines Glaubenslebens nicht an einer äußeren Haltung oder Gestik festgemacht werden. Ich kenne nüchterne Menschen, deren Herz genauso weint und deren Herz genauso hüpft, auch wenn man es ihnen äußerlich nicht so klar ansieht. So muss auch nicht jeder geistliche Mensch zittern wie bei den Quäkern in der Geschichte, unserer Kirchengeschichte. Und hier gilt in erster Linie, was wir im Buch Samuel lesen, wo Gott sagt, er sieht das Herz. Das ist das Entscheidende. Dass unser Glaube solche Spanne hat, ist im Grunde genommen nichts Neues. Im kleinen Katechismus bei Martin Luther kann man das so kennenlernen, wenn er die 10 Gebote erklärt, dann sagt er, wir sollen Gott fürchten und lieben. Fürchten und lieben. Uns wird es warm ums Herz, wenn wir von ihm hören und wir beugen uns vor ihm. Wir sehen seine Größe, aber auch seine Nähe. Und das spiele keiner gegeneinander aus, sondern das gehört im Leben miteinander zusammen. Wer hier einseitig wird, der legt die Grundlage für Schwärmertum, für frommen Perfektionismus, für tote Tradition oder Gesetzlichkeit. Und wenn Martin Luther auf diese Einheit und diese Spanne aufmerksam macht, dann ist das ja nicht seine Erfindung, sondern das durchzieht sich durch die ganze Heilige Schrift. Da ist ein Jesaja, der den Herrn auf dem Thron sieht und er ruft nur noch aus Wehe, ich vergehe. Und dann kommt Gott in seine Nähe und reinigt seine Lippen. Er darf Gottes Nähe erleben in dieser Zuwendung. Da ist Petrus, da sind Petrus, Jakobus und Johannes, die auf dem Berg der Verklärung sind. Und Jesus wird verwandelt in eine leuchtende Gestalt, himmlische Gestalt. Und Petrus, der fühlt sich da wohl und meint, komm, wir wollen hier Hütten bauen, so schön ist das. Im nächsten Moment hört er die Stimme des himmlischen Vaters und er fällt auf sein Angesicht und er erschrickt. So nah beides zusammen. Ehrfurcht und sich wohlfühlen in seiner Nähe. Johannes, der Jünger, sieht auf der Insel Patmos in der Verbannung Jesus als den Allmächtigen, als den Auferstandenen, wie eine leuchtende Gestalt. Im Kapitel 1 der Offenbarung ist das beschrieben. Und er fällt wie tot zu seinen Füßen. Und dann darf er gleichzeitig dieses wohltuende Wort hören, wo Jesus sagt, fürchte dich nicht, komm. Und noch ein Wort, das wir sehr gewöhnlich aus der Bibel kennen, das uns viel schneller über die Lippen geht, als wir manchmal bewusst es vielleicht so sagen, das ist einfach im Vaterunser-Gebet, was Jesus uns auf den Weg gibt, dass wir so beten könnten. Und dann heißt es, Vater unser im Himmel. Wir dürfen ihm vertrauen wie einem guten Vater, eine Vaterfigur, und trotzdem ist er der Herrscher und wir beugen uns vor ihm, der Herrscher über alle Himmel. So dicht zusammen, wie wir auch im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Gott, den Vater und den Allmächtigen. Beides nebeneinander. Die erwähnten Bibelstellen zeigen, wie dicht nebeneinander so etwas stehen kann. Das sind nicht alle biblischen Aussagen, da findet man noch viele andere mehr, die diese Spanne aufzeigen. Und eine ist der heutige Predigtext, der auch eine Spanne aufzeigt, in der wir leben in der Nachfolge. Wir sind ja weiterhin im Philipperbrief, den wir uns Stück für Stück ansehen. Im Kapitel 2 sind es heute die Verse 12 und 13. Also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Was ist denn das nun? Schafft er es oder schaffen wir es? Passt beides zusammen? Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern? Denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Nun kann ich mit diesem Text unterschiedlich umgehen. Der eine sagt vielleicht mit einem großen Zeigefinger, siehst du, mit Furcht und Zittern sollst du dich jetzt durch die Nachfolge kämpfen. Du musst bloß wollen. Und der andere, der sagt mit einem Lächeln, siehst du, leb, wie du es fühlst, denn Gott bringt das Wollen und das Vollbringen, schafft, dass ihr selig werdet mit Lächeln und Lässigkeit. Doch was so gegensätzlich wirkt, hat eine tiefe Einheit und kann nicht auseinandergerissen werden. Weder die Vereinseitigung noch die Verflachung würde hier irgendwie dem Text gerecht werden, auch wenn es nicht ganz einfach ist, wenn wir diesen Text so lesen, wie es hier beschrieben wird. Aber immerhin geht es um himmlische Dinge. Und himmlische Dinge sind nun so manches Mal etwas, was unseren Verstand übersteigt, aber wir können versuchen, uns der Sache zu nähern, der Aussage zu nähern. Und das geht an dieser Stelle, denke ich, zuerst über die Frage der Demut. Akzeptiere ich Gottes Wort? Akzeptiere ich, dass ich mich unter dieses Wort stelle, erst einmal hier, so wie es dasteht? Und dieser Text schließt sich ja immerhin an diesen Christushymnus, den wir letztes Mal uns angesehen haben, wo es darum geht, dass Jesus uns dient, als er aus der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe gekommen ist, am Kreuz für unsere Schuld gestorben, hat uns gedient in aller Demut und alle Zunge wird einmal das bekennen und alle werden sich einmal vor ihm beugen. Nun steht die Frage, lass ich das gleichgültig auf mich zukommen oder will ich heute mich schon darunter beugen? Will ich heute schon ihn als Herrn akzeptieren und will ich sein Wort als das entscheidende Wort akzeptieren. Und wenn ich mich so vor ihm beuge, dann ist das eben nicht bloß ein Akt der Höflichkeit, sondern dann ist das eine tiefe Erkenntnis seiner Macht. Und da gibt es ein Furcht und Zittern, wer sich seine Macht auf der Zunge zergehen lässt. Durch die Geschichte hindurch, und manch einer stellt es fest, wenn er in der Bibel mal alles gelesen hat, wo man Furcht und Zittern kriegen kann. Und selbst so ein Jesaja oder ein Johannes oder ein Petrus, Johannes und Petrus, die auch ein sehr vertrautes Verhältnis zu Jesus hatten, sie können total erschrecken, diese treuen Nachfolger, wenn sie seine Größe in besonderer Weise erkennen. Bei Jesus geht es nicht nur um den Heiland, der uns retten möchte, sondern genauso um den Herrn, der regiert und der auch über unser Leben regieren möchte. Wer mit Jesus leben möchte, um gerettet zu werden, kann nicht nur seine Freude über seine Nähe durchleben, er wird genauso die Ehrfurcht durchleben über seine Größe. Jesus ist nicht nur unser Bruder, er ist es auf jeden Fall, er ist genauso der König über alle Könige, über alle Regierenden. Gut, der Glaubensstart kann ganz unterschiedlich sein. Der eine begann sein Leben mit Jesus, weil ihm diese Größe Jesu deutlich wurde. Der andere begann sein Leben mit Jesus, weil er dieses geduldige Anklopfen Jesu wahrgenommen hat und eines Tages hat er aufgemacht seine Herzenstür. Oder ein anderer, der hat sein Leben mit Jesus begonnen, weil er seine Schuld erkannt hat vor ihm und das bereinigt haben wollte. Das ist normal. Aber es ist auch normal, dass sich dann unser Bild vervollständigt. Eine Art Bekehrungsergänzung, die nicht nur einmalig passiert. Solange wir im Glaubensleben auf dieser Erde stehen, wird unser Bild sich immer ergänzen. Wir haben immer ein unvollkommenes Bild vom Allmächtigen und wir sind unvollkommen in unserer Erkenntnis, auch in unserer geistlichen Erkenntnis, müssen wir bereit sein, es ergänzen zu lassen, wenn wir ein weiteres Stück gelesen haben. Manch einer kam manchmal zu mir und kommt zu mir und sagt, weißt du, was ich da gelesen habe? Das habe ich noch nie so geahnt, dass auch das so in der Bibel steht, dass Gott auch so ist. Ich möchte noch mal auf Furcht und Zittern zurückkommen. Wenn mancher das so hört, verfällt er zu dem Trugschluss, ich muss ständig in Bewegung sein für ihn, ich muss ständig für Jesus unterwegs sein, denn mit Furcht und Zittern muss ich schaffen, was zu schaffen möglich ist. Natürlich möge ich für ihn unterwegs sein, aber nicht in dieser Einseitigkeit, denn für Jesu Nachfolger gilt genauso, durch Stille sein und Hoffen werdet ihr stark sein. Jesaja, Prophet, Kapitel 30. Eine Gottesfurcht setzt das nicht außer Kraft, dass wir auch zur Stille kommen. Kommt an einen stillen Ort und ruht ein wenig, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Oder im 2. Buch Mose, als es um den Durchzug durch das Rote Meer geht, durch das Schilfmeer, da wird ihnen gesagt, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Und dann ist dieses stille Sein trotzdem verbunden mit dem Durchziehen. Sie sind trotzdem aktiv. Sie hätten natürlich jetzt bloß dort sitzen können, da hätten sie nichts erlebt von der Größe Gottes und dass er sie da durchführen kann, sondern sie haben Gott gefürchtet, sein Wort, dass sie da durchziehen sollen, haben es getan und haben auch gleichzeitig ihm ganz vertraut in aller Stille. Beides gehört zusammen. Wenn manch einer das so hört mit der Furcht und dem Zittern, verfällt er vielleicht auch zu dem Trugschluss, dass meine Nachfolge oder mein Glaube ständig nur so ein Angstgefühl hat, so eine Unsicherheit, habe ich jetzt genug gerackert, geackert oder so ähnlich. Das kann es auch nicht gemeint sein, denn Jesus sagt ganz klar, ich weiß, ihr habt Angst in dieser Welt, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. In dem Sinn lesen wir auch am 2. Timotheusbrief, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Und wiederholt erleben wir diese Worte, wenn Gottes Boten in diese Welt hineinkam, die Engel oder auch er selbst sagt es ja, fürchtet euch nicht. Es geht nicht um ein pauschales Angstgefühl, ist alles jetzt richtig genug, sondern es geht um die Autorität Gottes. Stelle ich mich darunter? Es geht um diese Demut, stelle ich mich unter Gott? Dass mein Wille seinem Willen entspricht, dass mein Tun seinem Tun entspricht, dass meine Worte seinen Worten entsprechen. Dass alles in Liebe geschieht, so wie es in der Bibel immer wieder betont wird. Auch hier bleib ich unvollkommen und er muss das vollenden. Im Philipperbrief lesen wir auch davon, dass er das Werk, was er in uns angefangen hat, vollenden wird, weil er muss es vollenden. Wir werden es nicht selber vollenden, aber er wird es vollenden und ich selber kann ja diese Liebe auch nicht aus mir einfach hervorbringen. Wie oft merke ich das? Ich brauche ihn und seinen Geist, damit ich immer wieder in Liebe reagiere. Entscheidend ist, dass ich dieses Geschenk der Liebe haben möchte. Entscheidend ist, dass ich seine Art haben möchte. Entscheidend ist, dass ich ein Ja habe, zu leben und zu geben, was er mir gibt von seiner Liebe. Und diese folgenden Verse nachher, jetzt nach dem, was wir gelesen hatten, also Verse 14, 15 und 16 nachher, die erzählen etwas von den Dingen, die auch nochmal Gottes Art entsprechen. Und haben wir ein Ja dazu? Das ist die Frage an uns. Und ich möchte das jetzt nicht einfach überfliegen, sondern da werden wir ein nächstes Mal weitermachen. Verse 14 bis 16 habe ich ein Ja zu dem, was Gottes Willen entspricht. Bis hierhin soll gesagt sein, zum einen fürchte Gott über alles und vertraue Gott in allem. Das gehört zusammen. Ihm will ich alles geben und ich bekomme alles von ihm. Nichts kann ich mir selber nehmen. Ihr könnt für ihn unterwegs sein, wenn ihr vor ihm stille stehen bleibt. Das gehört jeweils zusammen. Und ich wünsche einem jeden, dass das nicht auseinandergerissen wird oder vielleicht sogar man sich in Gruppen einteilt und die einen meinen, das ist es und die anderen das, sondern dass man den Blick hat für die ganze Spanne. Fürchte Gott über alles, vertraue ihm in allen, ihm will ich alles geben und er wird mir alles geben. Ihr könnt nur für ihn unterwegs sein, wenn er auch vor ihm stille stehen bleibt. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.